vom Umgang mit der Angst. So haben wir uns vorgenommen für heute Nachmittag. Ich weiß nicht, was Sie jetzt gerade ausgetauscht haben. Wie ist es mit der Angst? Konnte jeder was benennen? Musste jeder was benennen? Von Ängsten, von früher oder von heute? Darf man Angst haben? Darf man Angst zugeben? Kann man Angst zugeben? Ich glaube, das ist schon immer so gewesen, dass Kinder dieses Spiel spielen. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ruft man dann. Und alle schreien, niemand! Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon und wusch, rennen alle weg. Ja, wenn das so einfach wäre mit der Angst, dass man der so ein Schnippchen schlagen könnte, einfach davonlaufen könnte, das wäre schon prima. Meistens geht es nicht so leicht, der Umgang mit der Angst. Jetzt zunächst ein paar Grundsatzüberlegungen zu diesem Thema. Angst. Das Erste, was ich gleich mal so an den Anfang stellen möchte, ist, Ängste haben in jedem Leben irgendwo einen Raum. Ängste scheinen irgendwie so Grunderfahrung unserer menschlichen Existenz zu sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich niemand, der gar nie Angst hat. Auch wenn der Philipp so tut und andere Leute manchmal so tun, als ob sie nie Angst hätten. Angst scheint zum Leben dazuzugehören. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Utopie zu denken, es gibt irgendwann ein angstfreies Leben hier in dieser Welt. Dafür gibt es einfach zu viele Unsicherheiten. Ja, und zu viele Dinge, die einem Sorgen machen und Ängste einjagen können. Vielleicht haben Sie solche Dinge jetzt auch ein bisschen aufgezählt. Die Angst vor Krankheit, die Angst vor dem Alter, Angst vor Krieg, vor Terror, vielleicht auch so eine allgemeine Existenzangst, Zukunftsangst, ja, eben so eine Lebensangst, aber vielleicht auch ein bisschen kleiner gefasst, Angst vor Gewitter, Angst vor Spinnen, vor Hunden und was das sonst noch alles sein könnte. Dabei ist Angst ja nicht nur negativ. Meistens bewerten wir Angst negativ, aber Angst hat durchaus auch eine positive Seite. Die hat nämlich eine Schutzfunktion. Angst bewirkt, dass wir manchmal ganz schnell reagieren können. Wenn Sie zum Beispiel nachts durch einen Albtraum aufwachen, Sie haben geträumt, es brennt und dann wachen Sie auf und riechen, da riecht es ja wirklich, da stinkt es wirklich nach Rauch. Das ist ja real. Dann sind Sie in der Regel ganz schnell aus dem Bett. Selbst wenn Sie normalerweise ein Morgenmuffel sind und morgens eher eine halbe Stunde brauchen, bis Sie aus dem Bett rauskommen. Die Angst, die setzt Adrenalin frei und dann gibt es ungeahnte Kräfte. Angst hat auch deswegen Schutzfunktion, weil sie uns vor manchem bewahrt. Wenn wir Angst haben, gehen wir vielleicht nicht so nah an den Abgrund hin. Angst ist manchmal ganz hilfreich. Und Kinder, die scheinbar gar keine Angst kennen, die sind manchmal schon ganz schön gefährdet im Straßenverkehr oder wenn sie überall hochklettern und damit erreichen, dass ihre Mütter umso mehr Angst entwickeln. Ängste gehören anscheinend zum Leben dazu. Wie gesagt, es gibt so viele Unsicherheiten, Dinge, die wir einfach nicht im Griff haben. Und es war tatsächlich schon immer so. Schon die Bibel spricht von Ängsten, die Menschen haben. Da wird es ganz offen ausgesprochen. In den Psalmen zum Beispiel sagt einer, die Angst meines Herzens ist groß. So ehrlich, die Angst meines Herzens ist groß. Oder an einer anderen Stelle im Psalm 31, Herr, sei mir gnädig. Denn mir ist Angst. Also Menschen geben ihre Angst zu, auch in der Bibel. Und Jesus sagt seinen Jüngern ganz nüchtern, ja, das ist so, in der Welt, da habt ihr Angst. Und ihr werdet immer wieder Angst haben. Ich denke, heute werden die Ängste noch dadurch verstärkt, dass man sich sozusagen und gleich geballt alle Ängste dieser Welt frei Haus über die Medien ins Wohnzimmer geliefert kriegen, sodass wir uns nicht nur mit unseren eigenen Ängsten herumschlagen müssen, sondern ja, im Grunde mit der Angst der ganzen Welt. Das verschärft das Thema noch. Ich will eine kleine Begriffsklärung versuchen. Angst, was versteht man eigentlich darunter? Psychologisch gesehen wird unterschieden in der Regel zwischen Angst und Furcht. Unter dem Begriff Angst versteht man dann So eine Furcht ohne Namen, eigentlich so eine allgemeine Lebensangst, die man gar nicht so richtig greifen kann. So ein Angstgefühl vor vielem, das einen bedrückt und einengt. Während man mit Furcht in der Regel ganz reale, konkrete Ängste bezeichnet. Also zum Beispiel eben die Angst vor dem dunklen Keller oder die Angst vor der nächsten Klassenarbeit oder was man da so aufzählen könnte. Also Angst in der Regel so ganz global und allgemein und die Furcht ganz konkret. Man spricht dann manchmal auch noch von Phobien und meint damit schon richtig zwanghaft auftretende Ängste, oft konkret unbegründet. So eine grundsätzliche Angst, zum Beispiel wenn viele Leute auf einem Fleck sind, Platzangst oder so eine Spinnenphobie, wo man schon anfängt zu kreischen, wenn man nur von ferne eine Spinne sieht. Solche Phobien, die können sich dann auch in konkreten Situationen ganz leicht bis zur Panik steigern, zu Panikattacken. Wenn ich jetzt von Ängsten rede, dann möchte ich das nicht weiter differenzieren und unterscheiden, sondern ich rede einfach von Angst und meine damit mal diesen ganzen Bereich. Woher kommt sie eigentlich, die Angst? Warum ist es so, dass die Angst irgendwie in unserem Leben mit da ist? Vom Wort, von der Wortbedeutung her, kommt es aus dem Lateinischen. Lateinisch angustiae bedeutet Enge, Beengung, Bedrängnis. Und wenn wir mal so ein bisschen hineinhören, dann kann man schon sagen, ja, Angst hat mit Enge zu tun. Da wird es einem eng auf der Brust. Man kriegt keine Luft mehr. Man hat das Gefühl, das schnürt einem den Atem ab. Also Angst hat mit Enge, mit Bedrängnis, Bedrängung zu tun. Und interessant ist, dass Psychologen sagen, Ängste sind an ganz vielen Stellen erlernt, abgeschaut, aber so die Urangst, so eine tiefe Urangst sitzt eigentlich in jedem drin. Und die sagen, das kommt letztlich von der Geburt her, von dieser engen Erfahrung bei der Geburt. Jeder, sei denn, da war eine Kaiserschnittgeburt, aber sonst muss jeder durch diesen engen Kanal. Und jeder, der auf die Welt kommt, wird ganz jäh aus der Geborgenheit, aus diesem Schutzraum herausgerissen. Also Psychologen sagen, ja, da liegt die Wurzel. Der Verlust von Geborgenheit, diese schreckliche Erfahrung von Enge. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, auch die Bibel sagt, dass die Angst tatsächlich mit dem Verlust von Geborgenheit zu tun hat. Da wird beschrieben, wie ganz am Anfang im Paradies, im Garten Eden, keine Angst da war. Ganz am Anfang war Frieden, Harmonie zwischen den Menschen, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Gott. Frieden, Harmonie ohne Angst, Geborgenheit bei Gott. Und erst mit der Auflehnung gegen Gott, mit dem Ungehorsam gegen Gott, mit dem alles hinterfragen, hat es begonnen. Da ging die Geborgenheit verloren. Seither, so sagt es die Bibel, leben wir eben jenseits von Eden und damit mit vielen Ängsten. Angst hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wie gesagt, es gibt auch diesen positiven Aspekt von Angst, aber in der Regel spüren wir die negativen Auswirkungen. Angst ist eigentlich ein Gefühl, das sich aber sehr schnell körperlich auswirken kann. Eben, da ist dieser Kloß im Hals, der Druck auf der Brust, Atemnot, Schweißausbrüche, Herzrasen und was man noch alles aufzählen könnte, wie Angst sich auswirkt. Vor Jahren war wohl ein türkischer Mitbürger, das so formuliert, seine Erfahrung war, Angst essen Seele auf. Angst essen Seele auf, so hat er das gesagt. Und in den 70er Jahren gab es einen Film mit diesem Titel, Angst essen Seele auf. Also körperliche Auswirkungen und bis ins Tiefste hinein wirkt die Angst. Nochmal, angstfrei zu leben ist eine Utopie. Das werden wir nie erreichen, dieses Ziel. Aber die Frage ist eigentlich, wie können wir lernen, mit unseren Ängsten anders umzugehen? Wie können wir lernen, hilfreicher mit Ängsten umzugehen? Wie können wir so leben, dass wir am Ende vielleicht sagen können, ja, ich habe auch Angst. Immer wieder mal habe ich Angst. Aber die Angst hat nicht mich. Und das wäre schon ein gewaltiger Unterschied. Eben zugeben zu können, ich habe Angst, aber die Angst, die hat nicht mich. Was können wir der Angst entgegensetzen? Und damit ist jetzt schon der kleine erste Teil beendet, so ein paar Grundsatzgedanken zum Thema Angst. Und ich möchte Ihnen jetzt ins Kaffeetrinken hinein die Frage mitgeben. Haben Sie schon Strategien gegen die Angst entwickelt? Was sind Ihre Erfahrungen? Was hilft gegen die Angst? Eben, damit die Angst nicht uns im Griff hat, sondern ja, dass wir besser mit ihr umgehen können, dass wir wieder atmen können, dass manches leichter wird. Also nicht mit dem Ziel, angstfrei zu leben, aber anders mit der Angst umgehen zu können. Simone, wie funktioniert es jetzt mit dem heute Nachmittag? Also ich hoffe, Sie sind gut gestärkt und fit durch den Kaffee, können jetzt noch manches aufnehmen. Ich warte geschwind, bis alle wieder zurechtgerutscht sind. Vom Umgang mit der Angst. Jetzt soll es also tatsächlich so um ein paar Impulse gehen, Anstöße, wie man mit dieser Angst, ja, die wir eben alle kennen, in unterschiedlicher Form, wie man mit der ein bisschen hilfreicher umgehen kann. Und wenn ich Ihnen jetzt so solche Impulse weitergebe, dann will ich das nicht irgendwie als Rezept oder so verstehen, als ob man das nur genau so machen müsste und dann schwupp sind sie weg, die Ängste, sondern sind einfach ja, erprobte Tipps, Dinge, die ich in meinem Leben als hilfreich erlebt habe. Und dann schauen Sie mal, was Sie damit anfangen können. Ich will zunächst mal mit so ganz allgemeinen Tipps und Impulsen anfangen und Sie werden schon merken, manches davon kann man auch auf Kinder übertragen und dann nachher noch ein paar spezielle Dinge im Blick auf Kinderängste sagen. Also vom Umgang mit der Angst. Gibt es denn Strategien, gibt es Hilfen mit der Angst, ein bisschen besser umzugehen? Ich weiß nicht, was Sie ausgetauscht haben, wäre bestimmt interessant, da so ein paar Dinge zu hören. Vielleicht ergänzt sich manches. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, sich die Angst einzugestehen. Und wir haben da gerade geredet, manchmal muss man zuerst genau gucken, vor was habe ich denn Angst? Was ist es denn, was mich so unruhig vielleicht macht? Und dann Angst eingestehen, zugeben. Zunächst vor sich selber zugeben. Aber dann vielleicht wenigstens vor einem Menschen das mal aussprechen. Vor einem Menschen Angst eingestehen und vor Gott Angst eingestehen. Könnte so ein erster Schritt sein, der schon so ein Stück Verkrampfung löst, weil ich nicht länger so tun muss, als ob alles in Ordnung wäre. Und was ausgesprochen ist, das verliert in aller Regel schon ein Stück an Macht. Deswegen Angst eingestehen und mal aussprechen. Und dann wäre ein zweiter kleiner Impuls, wenn so um die konkrete Belastung durch bestimmte Ängste geht, einen oder eine Verbündete suchen. Eine Verbündete suchen, die mit einem gegen die Angst antreten mag und kann. Scheinbar so zu zweit geht es leichter. Und manchmal braucht man jemand, der einen dabei begleitet, der einen dabei unterstützt, der einem ein Stück Hilfe gibt. Mir ist wieder eingefallen, wie es mir ging. Ich war 18, da habe ich meine erste Stelle angetreten als Erzieherin. Das Anerkennungsjahr habe ich damals in Rottweil gemacht und habe damals auch zum ersten Mal alleine eine eigene Wohnung bezogen. Und als ich die Wohnung angeschaut habe, hätte ich die Stelle beinahe wieder abgesagt. Die Wohnung, die lag nämlich da in dem großen alten Gemeindehaus im dritten Stock oben und von der Wohnung aus ging eine Tür auf eine riesen Bühne, total unübersichtlich, mit lauter Gerümpel vollgestellt, immer so halb dunkel. Und es gab keinen Schlüssel für diese Tür, sondern nur so einen halblebigen Riegel. Das hat mir so Angst gemacht, die Vorstellung, ich wohne da, abends ist im Gemeindehaus normalerweise niemand da, ich da oben im dritten Stock, Diese Bühne direkt neben meinem Flur. Oh, wirklich, ich hätte beinahe die Stelle nicht angetreten, aus Angst, dass ich das da nicht allein aushalte. Zum Glück habe ich mir den Mut gefasst und habe eine Frau in unserer Gemeinde, wo ich damals war, angesprochen. Eben, habe es gewagt, mir eine Verbündete zu suchen. Einem Menschen das zu erzählen und die zu fragen, zu sagen, was soll ich denn machen? Ich muss, glaube ich, echt absagen. Ich packe das nicht. Das macht mir jetzt schon Schweißausbrüche. Ich halte es nicht durch. Und dann hat sie mir angeboten, komm, wir treffen uns jetzt regelmäßig, solange du noch hier bist. Wir überlegen, was du machen kannst, ganz konkret. Also eine Strategie überlegen. Wir beten zusammen. Wir sagen das Jesus, ich bete für dich. Und dann schauen wir mal, dann gehst du Schritt für Schritt drauf zu. Und so haben wir das gemacht. Und jetzt im Rückblick kann ich wirklich sagen, ich habe anschließend ein fröhliches Jahr da verbracht. Ich konnte da tatsächlich wohnen, ohne Panik. Ich war ja geborgen. Und ich habe so manches von dem, was sie mir an Rat gegeben hat, umgesetzt. Wir hatten zum Beispiel auch überlegt, wo ich anrufen kann, wenn konkret irgendwas wäre. Also so eine konkrete Hilfestellung, beruhigt schon. Übrigens auch bei Kindern, gell? Wenn da so, zum Beispiel wenn sie abends schon ein bisschen größer sind und allein bleiben können, wenn sie wissen, wo sie anrufen können, wenn was ist. Auch das hat mir geholfen. Aber einfach auch das Wissen, da ist jemand, die betet für mich. Sie war auch jemand, die mir so Mutmachkarten mitgegeben hat, mit Mutmachversen aus der Bibel. Und einfach dieses Wissen, du bist nicht allein da, du bist geborgen. Also Verbündete, wenigstens eine Verbündete suchen. Ein weiterer Impuls, der Angst nicht ausweichen. Irgendwie neigen wir dazu, wenn wir wissen, da gibt es Dinge oder Situationen, die uns Angst machen, ja, dem dann eher auszuweichen. Aber das ist so, Ausweichen verstärkt in aller Regel die Angst. Man sagt nicht umsonst, wenn jemand vom Pferd gefallen ist, der sollte möglichst am gleichen Tag wieder aufsitzen und nicht ausweichen, eben damit die Angst sich nicht weiter verstärkt. Je öfter ich nämlich ausweiche, umso größer wird in der Regel die Angst. Viel hilfreicher ist, sich schrittweise und vorsichtig zu stellen, so sensibel zu konfrontieren. Übrigens auch bei Kindern. Erst ein Beispiel aus dem Erwachsenenbereich. Hier in Marschalkenzimmern gehe ich immer wieder walken mit einer Freundin. Und neulich habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass sie Panik vor Hunden hat. Wir waren da miteinander unterwegs und dann sitzt da plötzlich ein Hund mitten auf dem Weg, da draußen beim Aussiedlerhof. Ich war da schon öfters vorbeigegangen und habe gemerkt, ja, der macht nichts, das ist schon ganz friedlicher. Aber sie blieb sofort wie eingefroren stehen. Ich sagte, komm, wir drehen um, wir gehen den anderen Weg. Ja, das wäre eigentlich am einfachsten gewesen. Ich habe dann gesagt, hey, ich gehe mit, komm, wir gehen zu zweit. Geh du auf die Seite, wo der Hund nicht ist. Ich gehe auf die Hundeseite. Und wir unterhalten uns nebenher. Schau ihm gar nicht in die Augen, schau einfach auf die andere Seite. Der macht nichts. Das ist so ein blöder Spruch, der macht nichts. Alle Hundebesitzer sagen, der macht nichts. Aber es reicht einem ja schon, wenn die an einem rumschnüffeln. Aber es war tatsächlich so, also sie hat hinterher sie gesagt, oh, sie hat so wackelige Knie gehabt. Aber wir sind tatsächlich miteinander gemeinsam an diesem Hund vorbeigekommen. Ja, beim ersten Mal sind wir noch mal stehen geblieben und haben noch zusammen gebetet. Und dann sind wir an dem Hund vorbei. Er hat wirklich nichts gemacht. Ich war mir sicher, er macht nichts. Eben, ich kannte den schon. Inzwischen sind wir schon 2 oder 3 Mal an diesem Hund vorbeigekommen. Und ich merke, es wird schon besser. Es wird schon sachte besser. Ich glaube, allein wird sie sich noch nicht vorbeitrauen. Aber zu zweit geht es schon relativ gut. Also so sachte konfrontieren, nicht ausweichen, sondern vielleicht mit jemand zusammen das wagen. Ein Blick auf Kinder, Ängste. Einer meiner Neffen, der hat so mit ungefähr 8 Jahren eine ganz sonderbare Angst vor Ärzten, vor Blut, vor Krankenhaus und so weiter entwickelt. und schon richtig, richtig panisch eigentlich reagiert, wenn irgendwo jemand sich ein bisschen den Finger geschnitten hat, wenn irgendwas mit Arzt aufgetaucht ist. Es war gar nicht so richtig ersichtlich, woher das eigentlich kommt. Aber ich glaube, meine Schwester hat es ganz gut angepackt. Eben versucht, das Thema nicht weiträumig zu umfahren, sondern bewusst ein Bilderbuch gekauft zu dem Thema. Das einfach mal irgendwo liegen gelassen. Erst hat er einen großen Bogen drumherum gemacht. Dann hat sie es mit der älteren Schwester angeguckt. Und er kam dann auch, wollte sich das angucken. Also so sachte konfrontieren. Dann hatten sie da irgendwo auch so einen Arztkoffer rumstehen, so einen Spielzeugarztkoffer, wo er ein paar Sachen ausprobiert hat. Dann mussten sie zum Zahnarzt, das war auch echt ein Problem. Beim ersten Mal hat sie ihm die ganze Zeit die Hand gehalten. Beim zweiten Mal ging es schon ohne Hand halten. Sie hatten mit dem Arzt verabredet, dass sie gerade in kürzeren Abständen kommen, eben um ihn so sachte daran zu gewöhnen. Irgendwann war sogar sein Vorschlag, okay, beim nächsten Mal kannst du im Wartezimmer sitzen bleiben, ich probiere es mal so. Und eben so kleine Schritte zu wagen, anstatt auszuweichen. Manchmal muss man sich da selber so eine Strategie aufbauen, eben je nachdem, was so die konkrete Angst ist. Wie kann ich das vielleicht eben mit jemand zusammen angehen und dann sachte konfrontieren und sachte drauf zugehen, aber nicht ausweichen. Jetzt oft gibt es ja solche Ängste, die man gar nicht so konkret eben fassen kann. Diese diffusen Ängste vor der Zukunft, die Ängste um die Kinder, ja, die ich inzwischen jetzt auch kenne. Finden Sie Ihren Weg? Wie wird es mit der Ausbildung? Finden Sie einen Platz? Finden Sie einen Beruf, der Ihnen entspricht? Wie wird es? Oder die Angst vor dem Alter. Wie wird es im Alter? Wer wird für mich sorgen? Was wird noch aus mir? Wie geht man damit um? Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Impuls, sich konkret vorzunehmen, ich will nicht grübeln. Also der Impuls wäre, grübeln vermeiden. Grübeln vermeiden, vor allem nachts. Ich denke, das kennen Sie auch, gell? Diese düsteren Gedanken, die einem Angst machen, die kommen vor allem nachts. Irgendwie, wenn alles sowieso duster ist, dann kriechen diese Gedanken heran. Grübeln vermeiden, vor allem nachts. Naja, sagen Sie vielleicht, das ist leichter gesagt als getan. Was macht man denn, wenn die Gedanken so angekrochen kommen? Manchmal muss man, glaube ich, ganz bewusst sagen, stopp, seine Gedanken stoppen. Wenn Sie allein sind, sagen Sie es laut. Stopp, Schluss. Also wirklich so einen Punkt setzen. Jetzt höre ich auf mit Grübeln. Übrigens, nicht ein Zehntel aller unserer Ängste bewahrheiten sich. Es ist ein verschwindend kleiner Teil unserer Ängste, wird irgendwann Realität. Aber wir machen uns über so viele Dinge Sorgen und Gedanken und eben Ängste, dass es manchmal gut ist, sich das bewusst zu machen. Ach, nur ein verschwindend kleiner Teil davon wird irgendwann mal Realität werden. Aber eben dieses Grübeln unterbrechen mit einem bewussten Stopp, so einen Gedankenstopp einüben und dann ganz bewusst seine Gedanken auf was anderes lenken. Meine Mutter, die hat uns als Kindern das manchmal auch schon gesagt. Das ist auch noch so eine Kinderangst, die mir wieder eingefallen ist, dass ich manchmal, wir hatten keinen Fernseher daheim, also durch irgendwelche schlimmen Filme oder so sind bei mir keine Ängste aufgebauscht worden. Das ist heute auch ein Problem, gell? Dass durch Medien und durch was man so alles aufnimmt, Ängste zumindest verstärkt werden. Aber das war gar nicht bei uns. Aber wenn wir oft sonntags mit der Familie nachmittags im Wald waren, da Verstecke gespielt haben oder Schnitzeljagd mit Verwandtschaft und mit Freunden gemacht haben und so, kann ich mich erinnern, dass ich ganz oft abends, wenn ich dann im Bett lag und meine Augen zugemacht habe, plötzlich hinter jedem Baum ein Räuber oder ein Gespenst oder sonst was gesehen habe. Also irgendwelche angstmachenden Gestalten. Und dann hatte ich tatsächlich Angst und konnte nicht einschlafen, obwohl wir miteinander gebetet hatten und ja, eigentlich so ein bewusstes Gute-Nacht-Sagen auch war und ein Abgeben an Gott. Und meine Mutter hat dann manchmal gesagt, komm, jetzt legst dich wieder rein, machst deine Augen zu und dann stellst dir vor, du gehst im Paradies spazieren. Stell dir mal vor, wie schön es im Paradies ist. Da gibt es keine dunklen Männer oder sowas. Das ist alles friedlich. Alles passt zusammen. Das ist nur schön. Mach in Gedanken einen Spaziergang durchs Paradies und stellst dir vor, Gott erwartet dich und freut sich, dass du kommst. Also darauf die Gedanken zu lenken. Oder später hat sie dann gesagt, wenn wir nicht einschlafen konnten, sag dir das ABC auf und such zu jedem Buchstaben ein Lied. Damit ist man auch beschäftigt, gell? Vielleicht für die, die auch manche Bibelverse auswendig können, ist auch eine Idee, Bibelverse alphabetisch aufzusagen. Einfach solche Dinge, die unsere Gedanken wegholen von dem Grübeln, von dem sich reinbohren in dieses Negativdenken, das einen immer weiter nach unten zieht. Und dazu gehört eben das andere, nicht ständig auf die Angst starren, so wie das Kaninchen auf die Schlange. Sie kennen das, da gibt es solche Schlangen, die einen fixieren mit den Augen und einen dann einwickeln und nach unten ziehen. Ängste und Sorgen und Dinge, die einen zum Grübeln bringen wollen, die haben das so an sich. Die blustern sich riesengroß auf und wollen einen einwickeln und wirklich in die Tiefe ziehen. Und da sich bewusst sagen, stopp, ich schaue weg. Ich schaue jetzt weg von dieser angsteinflößenden Situation, von diesem angsteinflößenden Gedanken. Ich schaue, ja, am besten auf Jesus. Schau zu Jesus hin, zu Gott. Mir persönlich hilft an der Stelle, dass ich so ein paar innere Bilder habe, die ich mir dann herhole. Vielleicht haben Sie auch so ein gutes, ein schönes Bild von Jesus, von Gott. Manchmal sind es Gemälde, Postkarten oder ja, so ein äußeres Bild, das man verinnerlichen kann. Mich hat über ganz lange Zeit dieses Bild von Rembrandt begleitet. Vielleicht kennen Sie das, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, wo der Sohn vor dem Vater kniet und ja, seinen Kopf an die Brust des Vaters legt und der Vater umarmt ihn ganz sacht und liebevoll. Das ist so ein Bild, ja, das ich eigentlich immer noch verinnerlicht habe, das ich mir manchmal herhole, eben wenn ich meine Gedanken von sowas weglenken will, dann stelle ich mir vor, so lehne ich mich jetzt an Gott an und er nimmt mich liebevoll in seine Arme. Oder zu anderen Zeiten hatte ich ein Bild, das hatte ich auch in meiner Bibel liegen, von Riemenschneider, ein Holzschnitt, ein Ausschnitt daraus, wie Johannes, der Jünger Johannes, an der Brust von Jesus liegt und seinen Kopf in die Hand von Jesus schmiegt. So ein Bild, das ganz tiefe Geborgenheit ausstrahlt. Und sich dann vorzustellen, so schmiege ich mich jetzt an Jesus an. So nah ist er mir und ich ihm. Mir hilft es ganz oft. Noch andere Bilder. Jesus, der gute Hirte zum Beispiel. Oder Gott, der seine Flügel ausbreitet, wie eine Henne ihre Küken schützt. Und darunter kann man sich hinkuscheln, geborgen sein. Möchte ich Ihnen gern mitgeben. Suchen Sie sich so ein Bild, das Sie herholen können, wenn Sie sagen, stopp, jetzt starre ich nicht länger auf dieses Problem. Jetzt schaue ich auf Jesus, zu Gott hin, der mich in seine Arme nimmt. Oder der mich einfach liebevoll anlächelt. Auch das kann manchmal schon helfen. Ängste kommen ja nicht nur bei Nacht, auch bei Tag. Bewusst den Kopf zu heben und sich vorzustellen, Gott, Jesus, lächelt mir ermutigend zu. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal so real in meinem Kopf hatte. An einem ganz düsteren, grauen Tag saß ich nach der Arbeit, nach dem Kindergarten im Bus, war müde und kaputt. Draußen war es auch so düster und so halb regnerisch und plötzlich merke ich, wie mich was an der Nase kitzelt. Ich saß da mit geschlossenen Augen, auf Schwäbisch sagt man, habe vor mich nahtrielt. Ja, so kitzelt mich was an der Nase und als ich meine Augen aufgemacht habe, habe ich gemerkt, dass da gerade so ein kleines Wolkenloch war, wo ein paar Sonnenstrahlen durchkamen und die haben mich an der Nase gekitzelt. Und für mich war das, als ob Gott mir zulächeln würde und sagen würde, hallo, ich bin auch noch da, hey, ich hab dich lieb. Holen Sie sich solche Bilder her. Lassen Sie sich das neu zusprechen. Er ist da und er wartet nur drauf, dass wir wieder ankommen bei ihm. Gute Rituale können auch eine Hilfe sein gegen die Angst. Gute Rituale einüben, vor allem abends. Den Tag bewusst zurückgeben an Jesus. Eben mich in seine Hände schmiegen. einen Text lesen, ein Lied singen. Übrigens, im evangelischen Kirchengesangbuch hat es wunderbare Texte und Lieder unter der Rubrik Angst und Vertrauen. Wenn man in so konkreten Angstsituationen drin ist, warum nicht jeden Abend so ein Lied lesen oder singen? So ein Lied wie Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Oder auch ein neueres, Lieder, die einem bewusst machen, eben Gott, er ist da. Eine Bekannte in meinem Umfeld, die jetzt gerade vor kurzem dieses Schockerlebnis erlebt hat, dass ihr Mann ausgezogen ist wegen dem jungen Mädchen. Die sagt, sie überlebt gerade nur, weil sie sich vorgenommen hat, sie liest jeden Abend den Wochenpsalm. Im Losungsbüchlein, da gibt es für jede Woche einen Psalmvorschlag, den Wochenpsalm. Den liest sie jeden Abend vorm Zu-Bett-Gehen und befiehlt damit ihre auch depressiven Gedanken und Verlassenheitsgedanken in Gottes Hände. Und dann sagt sie Amen, sagt, dann drehe ich mich um von diesen Gedanken weg und lege mich zu Bett. Und sie sagt, sie erlebt es immer wieder, wie sie dann tatsächlich im Frieden einschlafen kann. Gute Rituale einüben. Auch das übrigens ist was, was Kindern ganz viel hilft, vor allem abends. Eben so einen Tag zurückgeben in Gottes Hände, sich versöhnen am Abend, damit da Frieden da ist, auch wo Streit war. Zurückgeben an Gott, ein Gebet sprechen, ein Lied singen, das in Erinnerung ruft, Gott ist da. Dann gehört wohl dazu, wenn man lernen will, mit Angst besser umzugehen, zu lernen, sich nicht einfach von seinen Gefühlen bestimmen zu lassen. Wie gesagt, Angst ist eigentlich ein Gefühl, dieses Gefühl der Angst. Wer Angst ein Stück weit bezwingen will, der muss gegen seine Gefühle handeln lernen. Und dahinter steckt so die Grunderkenntnis, dass unsere Gedanken die Gefühle bestimmen und nicht umgekehrt. Also die Gedanken bestimmen die Gefühle. Wir denken manchmal, die Gefühle bestimmen die Gedanken, aber eigentlich ist es umgekehrt. Gedanken bestimmen die Gefühle. Deswegen bewusst immer wieder neu denken lernen, umdenken. Manchmal muss man wirklich hinsetzen und neue Gedanken denken. Das gilt auch zum Beispiel für den Umgang mit schwierigen Menschen, die einem ja auch manchmal Angst machen können. Angst vor einer Begegnung wieder. Über schwierige Menschen neue Gedanken denken lernen. Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, so wie Jesus das empfiehlt. Menschen, die einem Probleme bereiten, segnen. Gutes über ihnen aussprechen. Gutes über sie denken im Namen von Jesus gegen meine Gefühle. Und dann kann sich tatsächlich auch manches verändern. Zum Beispiel vor konkreten Situationen, ja, mit schwierigen Menschen, vielleicht vor einem schwierigen Gespräch mit dem Chef oder was auch immer, sich bewusst hinzusetzen und die Situation mal zu durchdenken. Nicht ständig so diffus als Angst mit sich rumschleppen. Lieber bewusst hinsetzen, sagen, jetzt hole ich es mir her, jetzt schaue ich der Angst ins Auge, aber eben nicht drauf starren und sich runterziehen lassen, sondern dann nochmal überlegen, zum Beispiel, was kann mir denn eigentlich passieren? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Eigentlich, so schlimm kann es gar nicht werden. Gell, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, ich gehe immer mit einer gewissen Angst auch in so einen Nachmittag, dann muss ich mir auch bewusst machen, was kann mir denn passieren? Vielleicht können Sie mit Tomaten schmeißen. Aber wahrscheinlich eher nicht. Werden Sie wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht sagt nachher jemand, das war aber langweilig. Oder, konnte gar nichts mitnehmen. Okay, es würde mir schon ein bisschen was ausmachen, muss ich gestehen. Aber letztendlich, ich kann mein Bestes geben, kann beten, dass Jesus da was draus macht. Das habe ich auch getan, dass sie was mitnehmen können. Und dann, okay, dann muss ich es loslassen und mir sagen, ja, was kann passieren? Eben neu neu denken lernen, Gefühle und Situationen neu durchspielen, neu durchdenken und sie damit auch neu bewerten. Und an der Stelle will ich noch schön einen kleinen Einschub machen zu dieser konkreten Angst, die wahrscheinlich fast jeder kennt, die zählt mir so zu den sozialen Ängsten, nämlich der Angst vor Ablehnung. Das ist was, was man ganz ungern zugibt, aber was eigentlich so der Urgrund von ganz vielen Ängsten ist. Eben, die könnten mich ablehnen. Die Angst, irgendwie nicht geliebt zu werden, die sitzt in aller Regel ganz tief, kann unterschiedlich ausgeprägt sein bei unterschiedlichen Leuten, aber fast jeder kennt in der Tiefe diese Angst. Und übrigens sagen Erziehungsberater, genau das ist mit das größte Problem von Eltern, weshalb Eltern es oft nicht wagen, ihren Kindern Grenzen zu setzen, weil sie eigentlich von ihren Kindern nur geliebt werden wollen. Und manchmal macht man sich ganz schön unbeliebt, gell, wenn man Grenzen setzt und wenn man dann auch noch Konsequenzen irgendwo ansetzt. Aber ja, es geht nicht anders. Größtes Problem von Eltern, die von ihren Kindern nur geliebt werden wollen. Weil das so tief sitzt bei uns. Ach, ich möchte gern anerkannt werden. Ich möchte im Tiefsten geliebt sein und uns eben nicht alle Menschen lieben können. Deswegen ist es wirklich gut, sich bewusst zu machen. Ja, das ist so. Es müssen mich nicht alle lieben. Das ist ihr gutes Recht, mich nicht zu mögen. Oder das, was ich mache oder was ich sage, auch nicht gut zu finden. Das ist ihr gutes Recht. Und trotzdem kann ich aufrecht hier stehen und Sie können aufrecht stehen und dürfen sich sagen, auch wenn manche mich nicht mögen, ich bin geliebt bei Gott. Eigentlich ist das so eine Therapie, die man ein ganzes Leben lang einüben muss, sich das bewusst zu machen. Meine Identität steht nicht in dem, wie andere mich bewerten, sondern was Gott zu mir sagt. Und Gott, der sagt zum Beispiel in Jesaja, du bist wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Manchmal muss man sich solche Sätze irgendwo hinhängen oder hinstellen auf einer Karte oder aufschreiben, vor allem, falls sie irgendwie in Situationen leben, wo Menschen ihnen immer wieder anderes aufdrücken. Und es gibt echt bittere Situationen, die einem wirklich Angst machen können, auch Begegnungen mit Menschen, die einem ständig Angst machen. Dann machen sie sich bewusst, in Gottes Augen bin ich wertvoll. Auf ihn kann ich schauen, meinen Kopf heben und aufrecht gehen. Manchmal hilft auch in solchen Situationen, wo man eben vor konkreten Dingen, Menschen, Begegnungen, Situationen Angst hat, sich vorher hinzusetzen und mal ein paar Atemübungen zu machen, Entspannungsübungen zu machen, den verkrampften Körper zu lockern. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung ist so eine Methode, die man lernen kann. Da gibt es CDs mit ein bisschen Musik, wo man das einüben kann, die ganz frei ist von irgendwelchem ideologischen Unterbau, was ich zum Beispiel bei Yoga nicht unbedingt so finde. Aber eben diese Muskelentspannung, wo man Muskeln anspannt, ein paar Sekunden angespannt hält und dann locker lässt und dann wirklich merken kann, wie der Körper lockerer wird. Gerade sowas kann eine echte Hilfe sein. Oder einfach sich zu sagen, jetzt atme ich ganz ruhig, setze mich hin und also nicht so diese hektische Atmung, also, dass man dann anfängt zu hyperventilieren, das steigert eher Angst, sondern ganz ruhig und gleichmäßig zu atmen und dann im Namen Jesu loszugehen. Kann übrigens auch Kindern helfen, zum Beispiel Kindern, die Angst vor Klassenarbeiten haben, vor Prüfungen, ihnen zu helfen, so ja, durch bewusste Atmung und vielleicht auch durch solche Muskelentspannung ihnen zu helfen, sich ein Stück zu lockern und nicht so verkrampft in Situationen reinzugehen. Übrigens ist es so, bei allen Ängsten gilt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern etwas trotz Angst zu tun. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern etwas trotz Angst zu tun. Zitat aus dem Teenie-Film Plötzlich Prinzessin. Oder man kann es auch anders sagen, und das fand ich doch auch ganz nett. Neulich hatten wir in Stuttgart eine Sitzung, eine Arbeitskreissitzung, ging so bis 22:30 und dann war ich auf dem Heimweg und habe Antenne 1 eingeschaltet und dann höre ich die Stimme meines Chefs, mit dem wir gerade vorher noch da im Arbeitskreis zusammensaßen, Steffen Kern, ist ja der Vorsitzende bei den APIs, Pfarrer und Journalist, der regelmäßig bei Antenne 1 so einen Kurzimpuls immer wieder weitergibt. Meistens 22:55 nachts. Und da höre ich gerade, wie er sagt, wussten Sie schon, Mut ist Angst, die gebetet hat. Kurz und prägnant, Mut ist Angst, die gebetet hat. So, und jetzt noch ein Satz zu krankhaften Ängsten. Das gibt es nämlich auch, Ängste, die sich schon so aufgebaut und aufgesteigert haben, dass man mit solchen Impulsen und Tipps ihr gar nicht mehr beikommt. Krankhafte Ängste sind Ängste, die das Leben wirklich schon behindern, die einen einschränken, die einen manches nicht mehr tun lassen, weil man Angst hat vor vielen Menschen, weil man sich nicht traut, in den Aufzug reinzugehen oder wie auch immer. Also Angst, die einen wirklich behindern oder auch Panikattacken auslösen. Da kann ich nur sagen, bitte, wer unter solchen Ängsten leidet, der braucht fachliche Hilfe. Und es gibt fachliche Hilfe. Es gibt ausgesprochene Angsttherapien. Und das Spannende ist, das habe ich mir jetzt erst wieder neu nochmal sagen lassen, dass gerade in der Angsttherapie man meistens schon ganz schnell Erfolge sehen kann. Weil es darum geht, erstmal wahrzunehmen, was löst denn die Angst aus. Und weil eben vieles erlernt ist, kann man auch vieles wieder verlernen. Aber man muss trainieren und kann das wirklich einüben. Deswegen, wenn Sie an einer krankhaften Angst leiden oder jemanden kennen, der sich damit rumschlägt, dann mache ich Ihnen nur Mut. Wagen Sie das, da wirklich Hilfe zu suchen. Gerade in Freudenstadt gibt es Adressen von Therapeuten und auch von Christen, die therapeutische Hilfe weitergeben können. Und wenn Sie nicht wissen, wo man so Hilfe herholen kann, dann dürfen Sie nachher gern kommen und mich nochmal fragen. Also, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut erwächst da, wo ich lerne, mit Angst umzugehen und etwas dann trotz Angst zu tun. Und da kann das Gebet und dieses Geborgensein bei Gott unendlich viel helfen. Das gilt für uns als Erwachsene und das gilt dann auch für Kinder. Jetzt noch ein paar Gedanken so zu Kinderängsten. Eben, man geht davon aus, dass ganz viele Ängste erlernt sind, auch abgeguckt sind. Deswegen macht es schon Sinn, zuerst unsere Ängste als Erwachsene ein bisschen genauer anzuschauen. Denn ganz oft übertragen wir die dann auf Kinder. Hier vorne bei uns am Tisch, Sie haben vorher gerade erzählt, dass Sie ganz schön stolz drauf sind. Oder, so haben Sie es nicht gesagt, aber ich finde, da kann man schon ein bisschen stolz sein, dass trotz der Angst vor Hunden die Kinder das nicht so übernommen haben, dass die keine Angst vor Hunden haben. Alle Achtung, das finde ich gar nicht selbstverständlich. Denn oft ist ja wirklich so, eben, was Kinder bei ihren Eltern erleben, das übernehmen sie. Also wer bei jedem Blitz zusammenzuckt, der muss sich nicht wundern, dass die Kinder auch totale Panik vor Gewittern entwickeln. Also das hängt schon ein Stück mit an uns, wie wir auf Dinge reagieren. Auch deswegen macht es Sinn, zu überlegen, wie gehe ich denn mit meinen Ängsten um, damit ich sie nicht einfach auf die Kinder vererbe oder sie von mir lernen. Ein Positivbeispiel, ich neulich gehört, eine Frau hat erzählt, sie war mit ihren drei Kindern im VW-Bus hinten drin unterwegs und plötzlich hat sie gemerkt, dass es ja ganz glatt ist auf der Straße. Das war ja gar nicht bewusst beim Losfahren. War ein bisschen bergig und von daher wirklich gefährlich. Eigentlich war ihr erster Impuls, voller Panik jetzt irgendwie loszureden. Und dann hat sie gedacht, die Kinder, die sind hinten drin, ich will die Panik nicht auf die Kinder übertragen. Und dann hat sie gesagt, sie hat angefangen zu singen. Sie hat einfach ein Lied gesungen. Und dann hat sie gebetet, laut gebetet. Und plötzlich hat sie gemerkt, die schlafen da hinten drin. Die sind eingeschlafen. Sie kamen sicher heim. Aber eben, so eine Erfahrung, so eine kleine Erfahrung, ja, gegen die Angst ansingen, hat man vorher beim Philipp, gell? Man kann singen gegen die Angst, man kann beten gegen die Angst und dann können auch Kinder lernen, ah, in Angst kann man beten. Und da ist noch jemand da, der ist größer und stärker als die Mama oder der Papa. Kinderängste sind manchmal ganz ähnlich wie Erwachsenenängste und manchmal auch wieder anders. So eine kurze Zusammenstellung, wovor Kinder oft Angst haben. Kleine, oft Angst vor der Nacht, vom Dunkeln, vor bösen Träumen, Angst vor Tieren, vor größeren Kindern. Einfach so zusammengefasst, Angst vor Bedrohlichem, vor Überlegenem. Manche haben Angst vor Fremdem, Unbekanntem, Neuem. Und an der Stelle sei die Frage erlaubt, müssen eigentlich Kinder die Tagesschau sehen? Ich weiß nicht, wie Sie das bewerten. Ich persönlich denke, nein, Kinder müssen nicht die Tagesschau sehen. Die müssen noch nicht informiert sein über alles, was in der Welt passiert. Und größere Kinder, sei es mal so 12-Jährige, die würde ich auch nicht allein die Tagesschau sehen lassen, wenn dann gemeinsam anschauen und drüber reden. Eben damit Ängste sich nicht unnötig aufbauschen und noch größer werden. Übrigens, die größte Angst von Kindern ist laut Studien übereinstimmend seit Jahren die Angst vor Trennung der Eltern. Das ist offensichtlich das, was Kinder am meisten mit umtreibt. Meine Eltern streiten, trennen sie sich, lassen sie sich scheiden, wo gehöre ich dann hin? Dieses Spüren, dann werde ich zerrissen. Diese Angst vor Trennung der Eltern. Ich glaube, man kann Kindern tatsächlich ein ganzes Stück Hilfe, Geborgenheit geben, wenn Eltern ihren Kindern ehrlich sagen können, ja du, das ist so, manchmal ärgern wir uns schrecklich übereinander und dann streiten wir auch. Aber wir haben uns versprochen, dass wir zusammenbleiben wollen. Und wir bitten Gott, dass er uns hilft, dass wir uns immer wieder versöhnen können. Und wo es dennoch zu einer Trennung kam, da denke ich, ist umso wichtiger, Kindern umso mehr Erfahrungen der Geborgenheit zu geben. Sie, ja, umso mehr das erleben zu lassen, dass sie einen Halt haben, dass sie eben nicht hin und her gezerrt und hin und her gerissen werden, sondern auch zur Ruhe kommen können. Kinder brauchen im Tiefsten eben auch Geborgenheit. Deswegen ist bei Kindern das eine Therapie gegen die Angst, ihnen Geborgenheit schenken, Nähe schenken, Zeit haben für sie, kuscheln dürfen, nach einem bösen Traum auf dem Schoß der Mutter oder im Bett bei den Eltern wieder zur Ruhe kommen können. Geborgenheit erfahren und dann eben auch Geborgenheit bei Gott erfahren. Wer Kindern eine starke Hilfe gegen die Angst mitgeben will, der muss eben Gott lieb machen, Jesus lieb machen, Geschichten erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von der Sturmstillung, wo starke Männer Angst hatten unterzugehen. Und Jesus da war, der stärker ist als die Angst. Sagt der Neffe, von dem ich vorher schon erzählt habe, der hatte in der zweiten Klasse auch so eine Phase, wo ihm manches Angst gemacht hat. Und da hat meine Schwester erzählt, für ihn war es eine echte Hilfe, dass sie in der Jungschar so eine kleine Schatztruhe gebastelt hatten, mit lauter kleinen Zettelchen drin, mit Bibelversen drauf. Und er hat abends beim Zubettgehen, ich weiß nicht, bevor sie miteinander gebetet haben oder danach, hat er immer sich so ein Zettelchen gezogen und sich selber diesen Bibelvers vorgelesen. Und das war für ihn ein ganz starker Trost und eine ganz starke Hilfe, um dann ruhig einzuschlafen. Also auch Kinder brauchen Worte gegen die Angst, Lieder gegen die Angst, Geschichten gegen die Angst. Ich will jetzt nur manches nur kurz streifen. Auch ein gesundes Selbstbewusstsein bei Kindern kann helfen gegen Angst, vor allem bei ängstlichen Typen. Ja, Kinder sind ja auch unterschiedlich veranlagt, ihnen zu helfen, dass sie ja, ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Dazu gehört Kinder nicht zu sehr überzubehüten, also nicht ängstlich ständig über ihnen zu wachen, weil man eh nicht alles von ihnen fernhalten kann, aber sie auch nicht zu überfordern. Dazu gehört auch zu schauen, was Kinder gut können und spezielle Gaben zu fördern. Vor allem, wenn es mehrere Geschwister sind, ist es manchmal gar nicht so einfach, bei jedem was Spezielles zu finden, was der eine gut kann und die andere vielleicht nicht. Einfach um ihnen so ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben. Könnte man noch manches dazu sagen, ich streife das jetzt gerade nur noch. Ein Punkt ist mir noch wichtig, bei Kindern besonders sensibel darauf zu achten, wo vielleicht unausgesprochene Ängste sind. Manches, das nimmt man gar nicht so gleich wahr. Zum Beispiel, wenn Kinder nicht mit bestimmten Personen allein sein wollen. Da besonders sensibel zu reagieren. Sensibel hinhören, was steckt da dahinter? In Zeiten, wo so viel von Missbrauch die Rede ist, glaube ich, müssen wir da ganz besonders sensibel sein. Und nicht erst seither. Ich hatte es schon vor Jahren eigentlich richtig deprimiert zu sehen, dass in meinem persönlichen Umfeld kenne ich 6 Frauen, die als Kinder missbraucht wurden und immer von nahestehenden Personen. Und ja, ich denke, jeder von uns weiß inzwischen, was das mit einem Leben macht und wie schwierig dadurch ein Leben wird. Deshalb an der Stelle ganz besonders sensibel hinhören. Und wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht, wo es irgend geht, Kindern helfen, dass sie darüber was äußern können, manchmal durch Malen, manchmal durch ein Rollenspiel oder durchs Reden mit einer Handpuppe oder wie auch immer. Nicht durch Bedrängen, aber hinhören. Und wenn man tatsächlich den Verdacht auf Missbrauch hat, dann nicht panisch reagieren. Und an der Stelle, da gilt dann tatsächlich, Kinder nicht mehr dieser Situation aussetzen. Sonst habe ich vorher gesagt, eben die Angstsituation nicht vermeiden, aber an der Stelle stimmt es nicht, sondern Kinder nicht mehr dieser Situation aussetzen. Und am besten bei Beratungsstellen Hilfe erfragen, bevor man irgendwie unbesonnen reagiert. Gibt noch mehr Kinderängste und Impulse dazu. Wer dazu ganz konkret oder wenn das im Blick auf Kinderängste ganz konkret interessiert, kann nachher hier vorkommen. Ich habe einen Stapel Blätter dabei, die ich Ihnen dann gern noch mitgebe. Das reicht nicht für alle, aber für die ja noch kleine Kinder daheim haben, könnte es eine Hilfe sein. Ich will zum Schluss noch eine Erfahrung ganz anderer Art erzählen, die mich auch immer wieder beschäftigt. Da war ich in einem kleinen Kreis von jungen Müttern eingeladen. Wir haben so über das Thema gesprochen, wie man mit Kindern Glauben leben kann. Und plötzlich hat dann eine dieser jungen Mütter erzählt, ja, sie hat 2 Kinder, 2 Söhne, einen 5-Jährigen und einen 3-Jährigen. Und sie sagt, sie ist total hilflos, sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie machen soll. Sie betet jeden Abend mit ihnen, dass Gott, oder vor allem mit dem 5-Jährigen, dass Gott ihn bewahrt vor bösen Träumen und dass er ruhig schlafen kann. Und jede Nacht wacht er schreiend auf, weil er wieder schrecklich geträumt hat. Und dann hat sie erzählt, der Kleine, der fängt jetzt auch schon an. Wenn sie den ins Bett bringt, der sagt dann, da in der Ecke sitzt ein Monster. Ich habe Angst, Mama. An der Stelle habe ich zu ihr gesagt, reden Sie ihm das nicht aus. Dann gehen Sie einfach hin an die Ecke und sagen, komm, ich nehme das Monster mit raus. Komm, Monster, du gehst jetzt mit mir raus. Komm, hol, raus vor die Tür. Da sagt sie, das würde ich mich nie getrauen. Ich habe ja selber Angst vor Monstern. Ja, wir lachen. Aber sie hat es mit richtig großen, angsterfüllten Augen gesagt. Das hat bei mir signalisiert, da steckt irgendwie mehr dahinter. Und so beim immer noch ein bisschen nachfragen, auch wie sonst das Zu-Bett-Geh-Ritual aussieht bei ihnen, ja, kam dann zutage, ja, da gibt es noch mehr, sie beten schon miteinander, aber dann haben sie da noch so kleine Sorgenpüppchen aus Nicaragua, denen man dann die Sorgen und Ängste nur anvertraut und die muss man unter das Kopfkissen legen, dann wirkt es gegen böse Träume. Und auch so ein Traumfänger da von den Indianern, die Indianerfedern überm Bett, ja, das, also viel hilft viel, so nach dem Motto. Und beim noch ein bisschen weiter nachfragen, kam dann raus. Ja, also ihre Oma, die hat immer gependelt gegen die Angst. Ja, und wo ist das Pendel jetzt? Ja, das hat sie. Also sie hat es aber gut vergraben im Schrank. Ja, neulich, da war sie bei so einer speziellen Heilpraktikerin, die ihr gesagt hat, sie hätte so eine schlechte Aura um sich. Und die hätte ihr so ein Fläschchen gegeben, das sie auf der Haut um den Hals tragen soll. Gegen die schlechte Aura und gegen die Angst. Aber hat sie gesagt, das hilft alles nichts. Eigentlich wird meine Angst immer schlimmer. Mich hat es schon ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Und ich konnte ihr und kann uns heute Nachmittag nur sagen, wer gegen Ängste mit esoterischen Mitteln oder gar okkulten Mitteln, und Pendeln ist okkult, angeht, der kann fast sicher sein, dass die Ängste sich verstärken. Weil das alles Dinge sind, die tatsächlich fremde Mächte auf den Plan rufen, die Ängste verstärken. Wer Gottes Hilfe an der Stelle erfahren will, der tut gut daran, sich ganz auf Gottes Seite zu stellen. Zu sagen, Gott, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Deinen Namen und deinen Sieg stelle ich auch über meine Ängste. Mit dir will ich rechnen. Dich will ich erfahren. Diesen Jesus eben, der sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist der stärker ist als die Angst. Er ist der, ja, von dem Gott sagt, er hat alle Macht. Er hat die Kraft in seinen Händen. Und sein Geist ist nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das verspricht Gott uns. Und mit einer Therapie gegen die Angst ist, sich ganz auf die Seite Gottes zu stellen. Ja, zu sagen, hier will ich hingehören. Und mit deiner Kraft, Gott, mit deiner Kraft, Jesus Christus, will ich rechnen. Und damit auch gegen die Ängste in meinem Leben und auch im Leben von Kindern angehen. Jetzt haben Sie auf Ihrem Platz so eine schöne Karte gefunden. Auch die kann Sie vielleicht begleiten, so als Hilfe gegen die Angst. Dieses Bild der Hand, auch das kann so verinnerlichtes Bild sein. So will ich die Hand Gottes fassen und vertrauen, dass er mich festhält und dass er mich sicher ans Ziel bringt, auch wenn immer wieder Beunruhigendes da ist. Es gibt kein angstfreies Leben, aber es gibt einen, der stärker ist als die Angst. Und mit dem können wir rechnen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass du der bist, der größer ist als alles, was uns Angst machen kann. Und ich bitte dich, dass du unsere Blicke immer wieder auf dich ziehst. Ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, ganz auf deine Seite zu treten und ja, deine Kraft und deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Danke für alle Erfahrungen, wo wir das schon erlebt haben, dass du Angst besiegst und dass du uns auch jetzt an der Hand nimmst und mit uns weitergehst, ganz konkret in diesen Abend, in dieses Wochenende und in das, was in der nächsten Woche ansteht. Danke für deine Liebe. Amen.